Also was schnell ging, war eben an die ersten paar hunderttausend Euro Business Angel Money ranzukommen. Und die ersten Investoren waren meine vorherigen Chefs. Du solltest dir als Gründer niemals die Pistole auf die Brust setzen lassen. Das heißt, das solltest du einfach kategorisch nicht akzeptieren.
Steigende Strompreise sind im B2B-Segment für viele Firmen ein enormes Problem. Und natürlich war der Höhepunkt die Energiekrise in 2022. Hat sich extrem vervielfacht.
Aber was wir verstehen wollten, ist eigentlich, warum hat es damals in der Energiekrise diese kleinen und mittelständischen Unternehmen so hart getroffen? Weil die Dinge machen wie...
Und genau um das zu lösen, hat der heutige Gast mehr als 24 Millionen Euro von Investoren für sein Startup bekommen.
Wenn du wirklich grundlegend die Prozesse verbessern möchtest und wirklich großen Mehrwert für deine Kunden schaffen möchtest, das geht nicht mit ein paar hunderttausend Euro.
Denn Traber kümmert sich darum, dass Firmen so viel wie möglich bei ihren Energiekosten sparen können. David Budde ist der Gründer, haben jetzt ihre Series A Finanzierungsrunde gemacht mit wirklich starken Investoren an Bord. Und er spricht heute darüber, wie sie Traber gegründet haben, was die Hypothesen dahinter sind. Wir beginnen auch erstmal zu verstehen, wie kriegen du und ich eigentlich Strom aus der Steckdose. Man versteht auch manchmal gar nicht, wir stecken einen Stecker in die Steckdose und wir haben irgendwie Strom.
Ja.
Was passiert, wenn dieser Strom produziert ist? Wo kommt der danach eigentlich erstmal hin? Darauf basierend kann man überhaupt verstehen, wieso Menschen jetzt Jahre ihres Lebens investieren, um eine erfolgreiche Firma zu gründen. Du hörst Unicorn Bakery, mein Name ist Fabian Tausch und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem Deep Dive in die B2B-Welt des Stroms und wie da potenziell das nächste Unicorn entstehen kann. David, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf.
Warum ist das Thema Energiekosten, Stromkosten so groß inzwischen auf Business-Seite? Ich meine, am Ende macht ihr eine Lösung, dass Firmen Energiekosten sparen können, dass du sagst, hey, damit will ich meine nächsten Jahre verbringen und darum baue ich eine Firma.
Energie hat sich in den letzten Jahren extrem verändert und das Ganze kulminierte dann in der Energiekrise in 2022. Können wir vielleicht später noch zu reden, was da genau passiert ist, aber Strom- und Gaskosten sind explodiert und die sind nie so wieder richtig auf diese alten Niveaus zurückgekommen. Also ja, sind jetzt deutlich runter, aber es ist immer noch wirklich ein nennenswerter Kostenpunkt für sehr, sehr viele Unternehmen. Und in Deutschland und Europa haben wir auch nach wie vor viel energieintensive Industrie. Und wenn du diesen sehr relevanten Kostenpunkt halt hast auf deinen Spend-Items in deiner P&L, natürlich willst du die optimieren, vor allem in Zeiten von Kostendruck und konjunkturellen Phasen, in der wir jetzt aktuell sind, plus Nachhaltigkeit, Regulatorik und das alles trifft bei Energie aufeinander. Und deswegen ist es ein Riesenthema für die Unternehmen.
Was ich jetzt auch immer wieder höre, ist natürlich gerade in Bezug auf KI, aber das gab es auch vorher immer auf diese ganze Web3-Krypto-Thematik, dass Energie irgendwie der limitierende Faktor ist. Wie weit spielt das alles mit in diese ganze Konstellation? Also ich glaube, man muss schon einmal das Energiesystem an sich ein bisschen verstehen, um alles andere besser einordnen zu können.
Ja, absolut. Ich finde das einen guten Übergang. Also was man generell, also man muss die Basics des Energiemarkts irgendwo mal verstanden haben. Ja, und der Energiemarkt ist riesig, der Energiemarkt ist uralt, der Energiemarkt ist komplex und er hat viele, viele Seiten und auch Teile in der Wertschöpfungskette, die alle miteinander zusammenspielen müssen. Ne? Das Thema limitierender Faktor ist dann eher was auf der sogenannten Generation-Seite. Also in der Wertschöpfungskette an dem Punkt, wo die Unternehmen agieren, die wirklich Strom dann am Ende erzeugen. Also die sogenannten Projektentwickler, Großinvestoren, die Solar- und Windparks zum Beispiel projektieren und dafür sorgen, dass wir zum Beispiel in Deutschland genug Strom haben, für wofür auch immer wir ihn brauchen. Ja, das ist so eine Seite der Wertschöpfungskette, mit der wir uns bei Traber gar nicht beschäftigen. Also wir sind nicht auf der Seite, wo wir Anlagen entwickeln, Projekte finanzieren und ähnliches. Das ist aber genau der Teil, vor allem der gemeint ist, wenn es darum geht, dass wir vielleicht zum Beispiel durch KI bald nicht mehr genug Strom haben. Ja, also wenn wir durch KI und die ganzen Datencenter bald viel mehr Strom verbrauchen, als antizipiert und ursprünglich mal geplant war, dann musst du natürlich mehr sogenannte Generating Assets bauen, und zwar schnell, sonst hast du irgendwann wirklich nicht mehr genug Strom.
Das heißt, es muss dafür gesorgt werden, dass genug Strom produziert wird, was man wahrscheinlich nicht von heute auf morgen den Schalter umlegen kann, ja, sondern es dauert je nach der Anlage, die ich baue und genau. Kraftwerk, ein paar Jährchen, dann... Also ich glaube, man versteht auch manchmal gar nicht, wir stecken einen Stecker in die Steckdose und wir haben irgendwie Strom.
Ja.
So, was passiert, wenn dieser Strom produziert ist? Wo kommt der danach eigentlich erstmal hin?
Ja, also generell muss man verstehen, dass egal mit wem man einen Stromversorgungsvertrag schließt, also es könnte ja sein, dass du zum Beispiel mit Traber, wir haben einen Sitz in Berlin, einen Stromversorgungsvertrag schließt und du als Unternehmen und dein Standort, der ist in Südbayern, ja, dann ist es jetzt nicht so, dass wir irgendwo von unserer Zentrale eine physische Leitung zu dir in die Fabrik legen und da dein Strom jetzt wirklich physisch dann in dem Moment erzeugt und transportiert wird. Wir haben in Deutschland schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten eine Liberalisierung des Strommarktes. Also wir haben einen liberalisierten Strommarkt. Das bedeutet, die Verteilung und die Netzinfrastruktur sind von der Distribution, also dem Vertrieb von Strom, komplett gesetzlich manifestiert getrennt. Also die Unternehmen, die die Netze betreiben in Deutschland und für die Infrastruktur verantwortlich sind, sind nicht zwingend die Unternehmen, die auch den Vertrieb machen und dafür sorgen, dass zum Beispiel Verträge zustande kommen zwischen Parteien. Und wir sind eben aktuell nicht auf dieser Infrastrukturseite unterwegs, weder auf der Seite, wo wir Anlagen entwickeln, noch auf der Seite, wo wir für Netzausbau verantwortlich sind. Wenn du als Unternehmen Strom aus deiner Steckdose verbrauchst, dann kommt er im Zweifelsfall erstmal aus der unmittelbaren geografischen Nähe, weil die dortigen Netzbetreiber dafür verantwortlich sind, sicherzustellen, dass immer genug Angebot auf genug Nachfrage trifft und das immer im Gleichgewicht zueinander steht, weil Strom halt eben nicht sinnvoll gespeichert werden kann. Spannendes Thema übrigens, Speicherausbau. Und deswegen wirst du höchstwahrscheinlich den Strom aus der Nähe verbrauchen, egal ob der jetzt aus Wind, Gas, Solar oder Kohle kommt, auch wenn du einen Vertrag mit einem Solar- oder Windpark irgendwo anders hast.
Das heißt, ihr als Trabag habt dann eine gewisse Pauschale von eurem Betrag, den ihr von mir bekommt, den ihr an den Netzbetreiber abgeben müsst, dass das alles sichergestellt werden kann?
Also wir, wie viele andere Stromversorger auch, helfen dem Unternehmen, Energie einzukaufen und haben dann eine Dienstleistungspauschale, von der wir letztendlich leben. Ja, die kannst du auch einen Aufschlag nennen. Wir nennen sie nicht eine Marge, weil wir verstecken sie nicht, sondern sie ist transparent. Und die nehmen wir, um unsere Dienstleistung auszuführen. Unsere Dienstleistung besteht unter anderem darin, dass wir alle relevanten Parteien bezahlen. Das heißt also, wir bezahlen zum Beispiel die Strombörse für den verbrauchten Strom oder wo auch immer wir den Strom dann herkaufen, kann ja auch ein Solar- oder Windpark sein. Wir bezahlen auch die Netzbetreiber. Wir führen auch die entsprechenden Stromsteuern an die entsprechenden staatlichen Stellen und Behörden ab. All das wickeln wir ab als dann Versorgungsunternehmen und dafür bezahlt der Kunde uns.
Okay, das heißt, ihr guckt, also ich finde es nur verstehen, weil man dann, glaube ich, auch die Krux des Geschäftsmodells diskutieren kann, in dem Moment, wo man versteht, was da eigentlich passiert, weil wenn das nicht da ist, können wir nicht darüber diskutieren, ja, was ihr eigentlich macht. Das heißt, es gibt verschiedene Stakeholder wie Netzbetreiber, dann irgendwie zum Beispiel den Solar- oder Windpark oder andere Generatoren von Energie und Strom, und dann gibt's quasi euch, die sagen, hey, bezahle ich euch eine Gesamtrechnung und dann führt ihr ab und darin, okay.
Genau.
Das heißt, ich bezahle quasi euch monatlich meinen Strompreis, was auch immer das ist, krieg dafür alles, was ich brauche.
Genau.
Davon bleibt ein Teil bei euch hängen, der nicht an den Rest
der in die
geht, sodass ich quasi mich selber nicht mit allem beschäftigen muss, sondern quasi egal. Also so wie ich sonst vielleicht einen Stromvertrag mit Vattenfall gehabt hätte, mache ich das mit euch.
Absolut.
Nur, dass man das mal plakativ vergleicht. So das Gefühl ist dasselbe, auch wenn dann vielleicht bei euch eine Dienstleistungspauschale mit drin hängt.
Genau so ist es. Also wir alle kennen es ja aus dem Privaten. Wir haben einen Stromversorgungsvertrag mit irgendeinem Anbieter und das ist generell eine ziemlich simple Sache. Also wir hören hier jetzt seit einigen Jahren über die vielen dynamischen Stromtarife. Da gibt es jetzt immer mehr Anbieter, aber klassischerweise ist es ja so, du wechselst von einem zum anderen über Vergleichsplattformen und ob du dann mal bei Vattenfall bist oder bei jemand anderem, du zahlst x Cent pro Kilowattstunde. Und was da im Hintergrund eigentlich genau passiert, wie viel davon Netzentgelte sind, wie viel für den Versorger hängen bleibt, damit beschäftigst du dich eigentlich kaum als Verbraucher. Also auf Unternehmensseite ist es ganz anders. Da kannst du an vielen Stellschrauben drehen, hast du viel Einflussmöglichkeit, da kannst du auch viel besser oder schlechter machen als andere. Das hat mit Risikomanagement zu tun, das hat mit Verbrauchsverhalten zu tun, das hat mit Steuersubventionen und Sonderanträgen und Fördermitteln zu tun. Also es ist viel, viel komplexer und wichtiger als im Haushaltskundensegment.
Wenn ich jetzt drüber nachdenke und erste Annahmen über euer Modell versuche zu treffen, dann würde ich sagen, weil ihr die Nachfrage von mehreren Unternehmen bündelt und dann mit Netzbetreibern und allen anderen Versorgern, nicht Versorgern, sondern Generatoren, sagt man Generatoren zu denen? Nee. Kraftwerken.
Ja, immer. Anlagenbetreiber, würde ich sagen.
Anlagenbetreibern sprechen könnt und verschiedene Volumina mitbringt und das steigt, könnt ihr andere Preise verhandeln, als wenn ich jetzt da hingehe und sage, ich will das machen?
Das hören wir oft und ich verstehe auch, wo die Annahme herkommt. Wenn das aber der Grund wäre, dann wäre es total unplausibel zu sagen, dass wir mit den ganz Großen mithalten können. Dann hättest du ja extreme Economies of Scale und dann wiederum würde es ja Sinn machen, wenn jeder einfach nur zu den ganz Großen rennt. Dann würde unser Geschäftsmodell nicht funktionieren. Ich würde eher argumentieren, dass wir Zugang geben. Also wir ermöglichen unseren Kunden auf Arten und Weisen Strom und Energie zu beschaffen, die ihnen alleine nicht zur Verfügung stehen würden, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie vielleicht in-house gar nicht die Expertise haben oder ihr Volumen nicht ausreichend groß ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sinnvoll argumentieren kann, liebes Industrieunternehmen, weil du dich jetzt uns anschließt und nicht dem anderen Stromversorger, kannst du jetzt viel günstiger beschaffen, wegen der Menge. Die Menge ist nicht zwingend das Argument. Die Art und Weise, wie wir beschaffen, welche Methoden wir anwenden, welche Strategien denen zugrunde liegen, das ist der ausschlaggebende
Faktor. Okay, ihr seid quasi eher ein Fractional Expert Team, wenn ich mir das immer so überlege, was ich mir reinhole, als und darüber kriege ich die Preisoptimierung und weniger, weil dann irgendwie zum Beispiel die Masse und das Volumina irgendwie Teil der Hypothese ist, wie man das baut.
Genau. Es ist Zugang zu Beschaffungsmethoden, die dir sonst nicht zur Verfügung stehen würden. Das ist ein großer Teil der Value Proposition. Aber es ist weniger das Pooling von Demand und so den Zugang. Ich sag mal, ist klar, es braucht diesen Mindest-Threshold. Das heißt, viele, viele unserer Kunden könnten es alleine nicht, weil sie zu klein wären. Aber es ist nicht das Argument, dass du jetzt sagst, weil wir drei Unternehmen poolen, ist es viel günstiger.
Und ich glaube, auch eine Frage, die ich mir stelle, ab welchem Punkt ist es für eine Firma relevant, darüber nachzudenken? Ich habe jetzt hier einen Stromvertrag und in meinem Büro hier in der Backfabrik und denke mir halt so, ja, also die paar Euro, die ich da optimieren könnte, wären sicher nicht relevant dafür, irgendwie einen externen Service zu kaufen. Ab welchen Volumina, ab welchen Größenordnungen, woran macht man das fest? Also was ist so ein Verbrauch, wo man sagt, und den muss man, glaube ich, auch in Perspektive setzen, weil ich habe dann, wenn du, egal welche Kilowattstundenzahl du mir sagst, habe ich keine Ahnung, was ich dafür kriege. Ja. Wann macht es Sinn, über diese Optimierung nachzudenken?
Ich würde argumentieren, wenn es für dich Sinn macht. Also wenn du an den Punkt kommst, wo du auf deine Kosten und Einnahmen schaust und du merkst, dass Energiekosten wirklich ein relevantes Thema für dich sind. Also der absolute Wert des Geldes fällt dir auf und tut dir wirklich weh. Dann wird's relevant, ja. Und das kann ich nicht natürlich für jedes Unternehmen beantworten. Manche Unternehmen haben einen hohen Prozentsatz an deren Gesamtkosten, die Energie ausmachen, manche eher weniger. Typischerweise arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, die mindestens mal einige 100.000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen. Ist ja gerade gesagt, Kilowattstunden ist nicht so eine Größenordnung, mit der du dich beschäftigst. Ein Haushaltskunde hat in einer Wohnung typischerweise ein bis zwei Personen irgendwie zwischen 2.000 und 4.000 Kilowattstunden im Jahr. Im Büro, wenn du hier nur quasi x Stunden am Tag bist, ist es jetzt bei einem kleineren Büro weniger, mehr, ja. Ich würde sagen, ab dem Moment, wo du einige 100.000 oder mal sechsstellig im Jahr in Euro dafür ausgibst, wird es vielleicht irgendwann mal interessant. Aber es kommt natürlich auch sehr darauf an, wie groß das Rad ist, was du drehst, ne?
Verstanden. Jetzt müssen wir, glaube ich, drüber sprechen, wenn ich all das mal so ein bisschen als Background-Knowledge habe und dann sage, ich gründe Trava. Wie fange ich an, diesen Zugang zu bekommen? Warum habe ich den als gewerblicher Kunde selber nicht? Wie baue ich dann quasi die MVP-Version meines Offers? Weil ich bin mir sicher, dass das, was ihr anfangs verkauft habt, nicht genau das ist, was ihr heute habt. Deswegen, was war denn überhaupt eure erste Hypothese? Was war der erste Test, mit dem ihr an Kunden rausgegangen seid? Und dann sprechen wir mal von dort aus so ein bisschen, wie sich Trava eigentlich entwickelt hat.
Ja, klar. Also womit ging es los? Wir haben uns echt intensiv dann mit der Frage beschäftigt, warum sind die Strompreise so stark gestiegen? Das ist dann natürlich eine makroökonomische Diskussion, ne? Gas, Preise, Merit Order, Russland und etc. Das ist eine makroökonomische, politische Diskussion, geopolitische Konflikte etc. Aber was wir verstehen wollten, ist eigentlich, warum hat es damals Anfang 2022 in der Energiekrise diese kleinen und mittelständischen Unternehmen so hart getroffen? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst oder ob viele der Hörer sich erinnern, aber damals, du konntest nicht die Nachrichten lesen, Radio hören, Tagesschau schauen, ohne dass über die Energiekrise, die Energiepreise gesprochen wurde. Und in der Zeit haben wir ohne Ende Interviews geführt und uns entlang dieser gesamten vorhin erwähnten Wertschöpfungskette intensiv mit diesen Fragen beschäftigt und haben dann realisiert, dass die Großen, also die großen Konzerne, die Profis, die wirklich Teams an Energieeinkäufern schon immer hatten, weil die so viel Geld in absolute Terms für Strom und Energie ausgegeben haben, dass es sich gelohnt hat, dass die natürlich ganz anders agieren am Markt, mit ganz anderen Methoden und Tools und ganz anderen Zugang haben. Und deswegen auch viel besser durch die Krise gerutscht sind, weil die Dinge machen wie Hedging-Strategien, frühzeitige Beschaffung, diversifizierte Beschaffung, Monitoring und. Und eine der ganz frühen Hypothesen war, warum kann man diese Methoden und all diese Vorteile nicht auch den kleinen und mittelständischen Unternehmen zur Verfügung stellen? Und was müssten wir tun? Wie müsste unser Produkt aussehen, um das zu können und auch wirklich einen Einfluss zu haben? Und dann haben wir relativ schnell die Hypothese entwickelt, die bis heute hält, dass wenn du nur als digitally enabled Beratungsunternehmen auftrittst oder nur als Vermittlungsplattform oder nur als, ich sag mal, lightweight SaaS-Tool für Monitoring und Reporting, dass du niemals einen fundamentalen Einfluss auf die echten Bottomline-Kosten des Unternehmens haben wirst. Und dass, wenn du wirklich da was verändern möchtest, significant change, dass du dann selbst zum Versorger werden musst. Und das ist die Hypothese, die wir im ersten Jahr entwickelt haben. Und auf diesen Pfad haben wir uns dann begeben. So sind wir vorgegangen.
Was braucht es in Deutschland, um Versorger sein zu dürfen? Also ich sag mal, bei Flixbus braucht es einen Bus, der durch den TÜV kommt. Mhm. Danach kannst du dich Busunternehmen nennen und kannst alles andere über Subunternehmer machen. Ja. Wie ist das in der Branche?
Also der Energiemarkt und das Versorgersein, das ist eine offizielle regulierte Marktrolle. Das ist so ähnlich, wenn man sich das mal vorstellen möchte, wie dass man eine Banklizenz braucht, die von der BaFin ausgegeben wird oder es auch Versicherungslizenzen gibt. Es ist aber Gott sei Dank nicht annähernd so komplex mal loszulegen, so teuer und so langwierig im Prozess, wie es ist, eine Bank- oder Versicherungslizenz zu erhalten. Es ist durchaus komplex. Du musst auch einiges an Geldern und Mitteln hinterlegen bei verschiedenen Entities. Du brauchst auch verschiedene Strukturen im Unternehmen, musst eine Partnerlandschaft nachweisen. Da gehört schon einiges dazu und du brauchst auch ein Dreivierteljahr dazu, selbst wenn du es mit Vollgas machst und dich clever anstellst. Aber es ist jetzt nicht so schwer von der Einstiegshürde, wie es ist, eine Bank- oder Versicherungslizenz zu kriegen. Was man halt wissen muss, ist, dass es mitskaliert und es misst sich an dem Volumen an Strom, was du lieferst. Das heißt, so mehr Geschäft du dann machst, zum Glück, ja, für uns, desto mehr musst du dann besichern, desto mehr Strukturen musst du haben. Aber es ist natürlich um einiges anspruchsvoller, als einfach mal mit einer kleinen Lightweight SaaS-Solution an den Start zu gehen.
Was würdest du sagen, wie viel Geld brauchst du initial, um Versorger werden zu können? Also auch mit den Hinterlegen und hier und da von Geld?
Ach, wenn du auf die Ressourcen und die Zeit und die Leute schaust und die Dienstleister und das Parken, einige 100.000 €. Ja, es müssen dann nicht gleich Millionen sein. Du kannst auch mit einem relativ kleinen Rad erstmal anfangen loszudrehen.
Wie lange hat es gedauert, bis ihr den ersten Kunden gewonnen habt?
Einige wenige Monate. Nach Gründung.
Weil ihr erst die Lizenz brauchtet, um es auch wirklich verkaufen zu können? Oder was war das, weil ihr erstmal gucken musstet, was ist der Pitch, der zieht? Was war so der ausschlaggebende Punkt?
Ja, eher Letzteres. Also du kannst natürlich relativ schnell losgehen und Versorgungsverträge verkaufen, wenn du es schaffst, ne? Je nachdem, was dann der Pitch ist und wie gut du dich anstellst. Aber das zu machen, ohne zu wissen, dass du zu dem dann im Vertrag festgelegten Belieferungszeitpunkt auch in der Lage bist, zu beliefern, das ist schon mutig, wenn nicht sogar fahrlässig und dämlich. Ja, weil du schließt ja im B2B auch wirklich Verträge ab. Du hast dann Schadensersatz möglicherweise, wenn du nicht rechtzeitig belieferst. Da geht es um große Beträge. Es ist ja nicht so, wie wenn du jetzt eine kleine Wohnung einmal machst und dann, oh, ist ärgerlich, Frau Müller, und dann wechseln sie bitte doch jetzt wieder zurück zu Vattenfall. Ja. Deswegen, du musst erstmal an den Punkt kommen, wo du dir relativ sicher bist, zum Beispiel, dass du den Belieferungsbeginn 1.1.26 schaffst. Und das ist dann so ein parallel laufender Prozess. Du gehst durch die ganzen administrativen Hürden. Du musst dir sicher sein, dass deine Systeme das können, dass du Lizenz haben wirst. Und parallel musst du dann natürlich den Go-to-Market und den Vertriebsstart planen.
Muss ich mir das so vorstellen, als wenn du jetzt, sagen wir, ich nehme 100.000 € an Stromkosten pro Jahr ab, wie viel Kilowattstunden auch immer ich dafür gerade bekomme. Und wenn ich jetzt bei dir kaufen würde, müsstet ihr dann nochmal auf alle Leute zugehen und sagen, hey, wir bräuchten nochmal 100.000 mehr? Oder sind das automatisierte Systeme, die man inzwischen auch einfach gut abbilden kann?
Tatsächlich ist es so, dass wenn du einen großen B2B-Vertrag verkaufst, der vielleicht sogar mehrere Millionen Kilowattstunden umfasst. Das ist übrigens bei uns ganz normal. Also unser Zielsegment hat eher viele Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Das nennt sich dann Gigawattstunden. Wenn du so einen Vertrag unterschreibst und der Kunde einen Vertragskonstrukt wählt, wo er dann wirklich auch feste Mengen zu einem festen Zeitpunkt von dir beziehen möchte, zu einem festen Preis pro Kilowattstunde, dann musst du sehr wohl dafür sorgen, dass du dich in deinem eigenen Energieeinkauf dann auch wieder absicherst und hedgst und deine Position schließt, so nennt man das. Weil sonst hast du eine offene Position, und wenn in der Zwischenzeit bis zu dem Zeitpunkt die Preise explodieren, okay, dann schuldest du dem Kunden natürlich den Strom zu dem Preis, den er damals bestellt und fixiert hat. Das ist ja deine Rolle als Versorger, und du hast ein Problem, weil du musst den teurer wieder beschaffen.
Okay, das heißt, die Kernhypothese von dem, was ihr macht, und muss man, glaube ich, einfach nochmal kurz klar ausdrücken, ist: egal, wer zu uns kommt und wie viel die haben wollen, wir glauben, dass wir es einfach besser schaffen, einzukaufen als die anderen am Markt, oder können dadurch bessere Konditionen bieten, müssen deswegen gucken, dass wir unser Risiko mitigieren, indem wir versuchen, so schlau wie möglich zu planen, wie du sagst, zu hedgen, also zu gucken, dass wir vielleicht, wenn wir gerade wissen, okay, zuletzt war der Strompreis teurer, jetzt ist er günstiger, ein bisschen mehr schon mal einkaufen an Volumina, dass wir darauf zugreifen können und verteilen können und, dass wir dann im Mittel, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel x Cent pro Kilowattstunde ausgemacht haben, dass wir das im Mittel auch liefern können und nicht da drüber landen, um dann eben unser Risiko so zu mitigieren, dass wir nicht draufzahlen bei dem Kunden. Jetzt aber die Frage, du hast ja, also ihr gebt ja quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, den Preis, den ihr erzielt, weiter und nehmt dann eine Dienstleistungspauschale. Das heißt, ihr optimiert nicht, dass ihr sagt, okay, wir verkaufen für, ich sage jetzt mal 70 Cent die Kilowattstunde und kaufen aber selber für 65 Cent ein. Ja. Das ist dann nur ein Problem, wenn ich quasi eine Million oder viele Millionen Kilowattstunden zu 70 Cent haben will und ihr es nicht hinbekommt, die selber zu 70 Cent zu kaufen. Dadurch, dass das aber festgeschrieben ist, müsstet ihr die Differenz bezahlen und das geht dann entweder von der Dienstleistungspauschale ab, beziehungsweise frisst die wahrscheinlich ziemlich schnell auf.
Ja.
Und der Rest ist dann quasi euer Firmenrisiko.
Genau, und deswegen machen wir sowas auch nicht. Ja, also das ist ganz wichtig. Es gab in der Energiekrise auch viele Versorger, die hat es deswegen aus der Kurve gehauen, weil die Festpreisverträge zum Beispiel rausgegeben haben für 100.000 Haushalte zu einem bestimmten Preis, sich nicht selbst eingedeckt haben und dachten, ach, der Strompreis fällt bestimmt, dann können wir uns später günstiger eindecken, machen einen Handelsgewinn, verdienen eine ganze Menge Geld, dann sind die Strompreise explodiert und die Firmen mussten Insolvenz anmelden. Ja, zum großen Leid von vielen Kunden, die dann mitten in der Energiekrise zu hohen Preisen sich neue Versorgungsverträge suchen mussten. Ein ganz wichtiger Punkt ist noch, wir haben bisher jetzt sehr viel über das Thema Energiebeschaffung gesprochen, was natürlich auch ein elementarer Teil von unserem Tagesgeschäft ist und von dem, was ein Versorger am Ende macht. Und auch ein großer Teil unserer Value Proposition. Es ist aber auch bei weitem nicht das Einzige, was wir machen. Ja? Also wir haben eine Energiemanagement-Software, das heißt, wir helfen unseren Kunden auch, ihre Energieverbräuche zu verstehen, zu monitoren, zu reporten, dadurch auch eben in die Lage zu versetzen, sie zu optimieren. Großes und wichtiges Thema. Helfen bei Budgetprognosen, helfen bei komplexen Entscheidungen, für die sie oft eben keine gute Datengrundlage haben. Das ist ein Produkt, das wir auch am Markt haben. Und wir beginnen jetzt auch aktiv mit der Optimierung und Steuerung und machen das auch schon von energieerzeugenden und energieverbrauchenden Anlagen, also zum Beispiel Industriespeicher. Also es ist deutlich mehr mittlerweile als nur Versorgen. Und es geht eben bei Strom, obwohl es eine Commodity ist, um viel mehr als nur um den günstigsten Preis. Es geht um Risikomanagement, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Planungssicherheit und es ist eben doch ein relativ komplexer Entscheidungsfindungs- und Purchasing-Prozess mit vielen Buying-Criteria.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob man da, gerade wenn man jetzt nur Strom einkaufen und weiter verkaufen würde, ob man das so ein bisschen als Parallele ziehen könnte zum Kreditgeschäft, weil du halt auch dieses ganze Scoring und Risikomanagement etc. hast. Natürlich erstens nicht ganz dasselbe und zweitens hast du dann natürlich den Punkt, gerade wenn man dann noch mehr drumherum macht, dass das sich dadurch natürlich verändert und auch ein anderes Spiel wird. Eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie lange habt ihr euch auf so eine harte Sache als USP und Werteversprechen konzentriert, bevor ihr angefangen habt, drumherum zu bauen? Oder war von vornherein die Hypothese, hey, wir brauchen eine komplette Suite an Sachen, weil sonst differenzieren wir uns nicht genug?
Also tatsächlich, und es ist wirklich eigentlich absurd, dass es so ist, haben wir schon ganz am Anfang in unserem ersten Pre-Seed-Pitch-Deck eine Slide gebaut, auf der verschiedene Bausteine der Plattform und der Vision sind. Viele verschiedene, die weit über das Thema Energiebeschaffung hinausgehen. Dort war dann auch schon die Energiemanagement-Software, dort war auch schon die Anlagensteuerung und diverse andere Sachen. Und wir haben relativ früh das Zielbild schon definiert und aber auch schon einen klaren Plan gehabt, womit wir loslegen. Und wenn du jetzt auf diese Zeit zurückschaust, ist es fast unglaublich, wie nah wir unserer eigenen damals gesetzten Linie geblieben sind, weil es ja ganz normal eigentlich ist im Startup-Alltag zwischen Pre-Seed und Ideation und dann jetzt irgendwie Series A, wo wir jetzt sind, auch mal zu pivoten, auch mal stark abzuweichen. Natürlich haben wir Dinge dazugenommen, natürlich haben Dinge nicht funktioniert, natürlich haben andere Sachen funktioniert, die wir nicht auf dem Schirm hatten, aber es gibt diese Folie und die ist extrem nah an dem, was wir heute sind und woran wir heute arbeiten.
Okay. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du sehr lange, und ich weiß nicht, ob heute noch sehr lange ist, ich glaube nicht mehr, aber Vertrieb quasi als dein Steckenpferd Founder-led Sales gemacht und wirklich sehr gründergetrieben, einfach verkauft, 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 verkauft. Was waren für dich die ausschlaggebenden Punkte zu sagen, ich behalte es so lang ich kann wirklich bei mir und dann müssen wir drüber sprechen, bist du jetzt schon an dem Punkt, das quasi umzubauen und wenn ja, wann ist das gekippt? Das ist, glaube ich, dann so ein Schritt weiter.
Ja. Also man muss ja grundsätzlich sagen, du hast ja wirklich gerade auch diesen Begriff relativ lange in Perspektive gesetzt. So lange machen wir das ja noch gar nicht. Wir sind ja wirklich ein junges Unternehmen. Wir machen das jetzt seit noch nicht mal 3 Jahren. Das bedeutet, so lange mache ich das jetzt auch noch nicht. Ich mache es auch immer noch. Also ich mache immer noch den Großteil des Umsatzes, den Großteil der Sales. Und jetzt ändert es sich so langsam. Also wir bauen jetzt wirklich ein Team auf, sind gerade dabei, haben auch schon eigene Vertriebler, machen auch immer mehr über die und ich überführe das jetzt langsam. Aber das wird auch noch dauern. So, wir haben einfach ein wirklich komplexes Produkt in einem wirklich komplexen Markt. Es ist kein besonders transaktionaler Vertriebsprozess. Die Kunden haben viele Fragen, du musst ihr Vertrauen gewinnen. Es ist ein Big-Ticket-Item, mit dem sich die meisten unserer Kunden nicht gut auskennen. So, und ich mache das unter anderem auch, weil ich das jetzt schon eine ganze Weile tue, gut kann und diese Skills natürlich erstmal überführen muss. So, es ist nicht einfach, Leute zu finden da draußen, die genau das, was wir tun, schon lange machen. Klar, du könntest jetzt anfangen, B2B-Sales-Leute von bestehenden Konzernenergieversorgern abzuwerben, aber dann hast du wieder andere Themen. Passen die kulturell? Sind die in Berlin? Haben die den richtigen Spirit für die aktuelle Stage? Sind die hungrig genug? Oder wir sagen, wir nehmen uns Leute, die vielleicht schon Erfahrung haben im B2B-Selling, vielleicht auch schon an ähnliche Personas in ähnlichen Industrien, aber dann musst du ihnen erstmal Energiemarkt beibringen. Und deswegen ist das ein Prozess und in dem stecken wir noch mittendrin.
Edgers hat mal erzählt, also Paul, der CTO war, aber irgendwie gefühlt so ein Co-CEO, der hat erzählt, die haben so ein wirklich so ein bis drei Monats Bootcamp gemacht und du musstest wirklich danach auch, weil sie so ein Hardcore-Technical-Sales machen mussten auch und das ist ja in einer anderen Form Technical Sales und dementsprechend dann hinten raus mit Tests und wenn du durch einen Test geflogen bist, bist du aus der Probezeit auch ganz schnell wieder gegangen worden. Einfach nur, weil sie gesagt haben, okay, wenn du nicht verstehst, wie verschiedene technische Protokolle funktionieren, kannst du unser Produkt nicht verkaufen und wenn du zu doof bist, das in kurzer Zeit zu lernen, dann können wir dich gerade nicht gebrauchen für das Pensum, das wir eigentlich von dir brauchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr jetzt schon irgendwie die Möglichkeit habt, so eine Akademie zu bauen. Wahrscheinlich müsst ihr das in einer anderen Form trotzdem machen, aber so dieser edukative Part wird, glaube ich, heute häufig schon trotzdem unterschätzt, gerade bei so komplexen Produkten.
Absolut. Also eigentlich ist das genau das, was wir jetzt gerade bräuchten. Es ist aber natürlich wie immer, man hat nur begrenzte Zeit. Aber ich denke, wenn wir das wirklich gut machen wollen, jetzt so eine richtige Sales-Maschine aufbauen und absolut ist das eine richtige Priorität für mich jetzt in meiner Rolle, nach dieser Series A jetzt auch mit Hinblick auf das, was kommen wird in den nächsten 2 Jahren, dann werden wir so eine Akademie aufbauen müssen. Es geht nicht anders. So, du kannst nicht einfach nur sagen, okay, es kommt ein Sales Guy, der hat schon Vorerfahrung, der hört mal bei 10 Gesprächen mit und dann schickst du den los oder machst 2-mal noch ein Rollenspiel, it will not cut it.
Was ist so, oder was sind deine größten Learnings aus dieser ganzen Vertriebszeit, wenn du dir mal generell so spezifisch wie möglich, aber trotzdem so generell wie nötig, was dir einfällt, wo du sagst, hey, das sind Sachen, die musste ich auf der einen Seite auf die harte Tour lernen oder das sind Sachen, die haben gut funktioniert und das hätte ich mir gewünscht, vorher zu wissen.
Also was wirklich bemerkenswertes Learning war und ist, ist, wie unfassbar wichtig es ist, in der Lage zu sein, dich in die Schuhe deines Gegenüber zu versetzen. Das klingt jetzt erstmal sehr generell, aber du musst wirklich sehr schnell im Vertriebsprozess erfahren, wo steht der, der mir gegenüber sitzt, der Einkäufer, der CFO, der CEO, der Gesellschafter, der Geschäftsführer, wer auch immer es ist. Was hat der für einen Kenntnisstand und was sucht der eigentlich? Und wenn du das nicht hinkriegst, besonders bei so einem komplexen Solution Sell, den wir ja tagtäglich betreiben, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Und wir mussten das sehr hart lernen, weil wir oft in die Gespräche gegangen sind und versucht haben, unsere Lösung zu verkaufen. Ich sage Ihnen, ich nenne ihn jetzt einfach mal schaubildlich den Ferrari unter den Energiebeschaffungsmodellen. Ja, wo wir dann sagen, hey, hör mal zu, die Großkonzerne, die machen es so und du müsstest es eigentlich auch so machen, das sind die Vorteile und wir teilweise massenhaft Leute verloren haben. Ja, gedanklich einfach, wir haben die abgehangen, die kommen einfach aus einer anderen Welt. Du hast ja vorhin gesagt, du hast keine Ahnung, wie viel Kilowattstunden du hier verbrauchst und das interessiert dich auch nicht. Und wir mussten ganz oft lernen, dass es für viele Kunden, mit denen wir in Austausch kommen, ähnlich ist. So, wir haben ein sehr breites Kundenklientel. Manche kennen sich extrem gut damit aus, viele aber auch nicht. Und du musst dich extrem adaptieren können, deinen Pitch anpassen, die Art und Weise, wie du verkaufst, auch die Produkte, die du verkaufst, die Vertragsvorlagen, die Präsentationsunterlagen, alles muss sehr adaptiv sein. Außer du sagst dann, du machst es eben nicht und du gehst nur ganz spitz auf einen konkreten ICP, auf ein Segment, das kannst du machen, aber das machen wir bisher noch nicht.
Weil du sagst, okay, wir brauchen es nicht, weil unser Produkt anwendbar genug ist für alle.
Ja.
Weil häufig ist ja so, dass du sagst, okay, ich mache die eine Zielgruppe, weil da kann ich dann wirklich in die Tiefe gehen, weil das braucht mein Produkt, sonst kann ich überhaupt gar kein USP bauen, diesen Burggraben, den man haben möchte.
Genau, aber dadurch, dass Strom halt ein Commodity-Good ist, was grundsätzlich jeder braucht, ist es gar nicht so trivial, diese Segmentierung zu machen, weil du kannst sie nicht an Umsatz oder FTE machen, das könnten nur Proxys sein. Das heißt, ich gehe in einen Call, der Kunde ist vorqualifiziert durch Sales oder wer auch immer. Ich habe mich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt, es passt perfekt in unsere ICP-Definition. Ich fange an, 10 Minuten mit der Person zu sprechen und merke vielleicht, entweder die passt perfekt oder sie passt überhaupt nicht. basierend auf dem, was sie will, auf dem, was sie sucht, auf Basis ihrer Vorkenntnisse, ihrer Vorerfahrungen. Und genau das ist es, was ich meine. It's not just the hard facts. Du musst den Mensch verstehen und verstehen, was er eigentlich sucht und braucht.
Und dann habt ihr die ersten Kunden gewonnen. Ihr musstet ja wahrscheinlich trotzdem ein bisschen Gamble, Glücksspiel ja, absolut, machen natürlich. Zwischen, können wir liefern zu dem Zeitpunkt oder nicht?
Ja.
Was war so der schmale Grat, wo du gesagt hast, okay, da fühle ich mich wohl jetzt doch den ersten Vertrag zu verkaufen?
Naja, es waren halt so ein paar Wochen und Monate, wo wir dann irgendwann eine Entscheidung treffen mussten, wo wir gesagt haben, wir machen das jetzt, weil wir uns jetzt confident genug fühlen, das zu tun. Das war in den Sommermonaten und die Hauptvertriebssaison bei uns ist im Herbst. Und irgendwann musst du dann sagen, wir machen das jetzt, weil wir fühlen uns wohl genug, dass wir zum 1.1. loslegen könnten. Also im B2B-Energiebusiness beginnen die meisten Verträge immer zum 1.1. eines Kalenderjahres, weil sie oft kalenderjährig abgeschlossen werden. Und deswegen ist die Hauptvertriebssaison, das sind so die Monate September bis Dezember.
Habt ihr zum 1.1. liefern können?
Ja, wir haben zum 1.1. liefern können. Es gab natürlich...
War knapp oder ging?
Also es war schon brutal, muss man sagen. Und da kann ich auch wirklich nur sagen, meine Mitgründer Max und Robert, also Robert macht bei uns Operations und Finance und ist eben damit auch für energiewirtschaftliche Abwicklung und Prozesse verantwortlich. Max ist CTO und macht alles Technische, haben, ich glaube, die gesamten Weihnachtsferien durchgearbeitet und auch teilweise in Zeitzonen versetzt an Silvester noch dafür gesorgt, dass am 1.1. alle Regelprozesse laufen. Dazu muss man ja sagen, es ist jetzt nicht so, dass wenn wir unseren Job im wahrsten Sinne des Wortes verkacken, dass dann kein Strom aus der Leitung kommt. Dafür sind ja die Netzbetreiber verantwortlich. Aber du kriegst dann trotzdem Probleme, ne? In der finanziellen Abwicklung, in der Rechnungslegung und ähnliches. Das war schon tough, aber wir haben das ganz gut gemeistert.
Wie habt ihr als Gründerteam zusammengefunden?
Es war so, ich bin damals bei Bain raus, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass egal wie lange ich dort bleibe, ich werde nie diesen Heureka-Moment haben, morgens in der Dusche stehen, perfekte Idee haben, so viel Conviction haben, dass ich das jetzt gründen möchte und dass das auch funktioniert und dass ich diese Fantasievorstellung des seamless transition processes haben werde. It's just not gonna happen. Wenn du 70 Stunden die Woche in der Unternehmensberatung arbeitest und einen Anspruch an deine Arbeit hast, hast du nicht die Bandwidth mentally. Ja? Irgendwann kam diese Realisation. Parallel habe ich mit einem Freund gesprochen, der damals auch in der Beratung war. Und dann haben wir eigentlich gesagt, hey, wenn du rausgehst, dann gehe ich auch raus. Und dann nehmen wir uns Zeit und wir nehmen uns mal ein paar Monate und schauen, ob wir was finden. Das habe ich dann auch gemacht. Und dieser Freund hat dann aber eine Position bei einem VC bekommen. Wir sind immer noch super eng befreundet, war alles ganz transparent. Aber der hat dann eben sich einen anderen Pfad ausgesucht. Und dann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich stehe immer noch 100% dahinter, da jetzt was zu machen in diesem Space. Und habe dann überlegt, wer sind so die Menschen aus meiner Vergangenheit, die ich respektiere, wo ich auch das Gefühl habe, die Skillsets und die Persönlichkeiten ergänzen sich gut. Und bei denen das, also die das wahrscheinlich auch genauso sehen, wenn sie an mich denken. Und da ist mir direkt Robert eingefallen. Den habe ich im Master kennengelernt. Haben wir viel zusammen gearbeitet, haben uns angefreundet. Waren nie beste Freunde, was ich auch sehr angenehm und sehr gesund finde. Und den habe ich dann angesprochen. Ein paar Wochen später hat er dann seinen Job gekündigt, um mit mir zu starten. Und so ähnlich war das bei Max, unserem CTO. Den kannte ich schon seit Teenage-Zeiten über gemeinsame Freunde aus dem Großwerden in Berlin. Und habe dann über einen Tipp erfahren, dass auch Max sich gut vorstellen könnte, jetzt seinen aktuellen Job zu verlassen, was eigenes gründen möchte. Und ich dachte mir, Hammer, so viele auf Machine Learning und AI spezialisierte Softwareentwickler habe ich in meinem Freundeskreis auch nicht. Hab dann parallel mit beiden gestartet und irgendwann realisiert, die würden sich super ergänzen. Hab sie vorgestellt, they hit it off und dann waren wir ein Team.
Wann hast du es erstmal drüber nachgedacht, okay, jetzt brauchen wir Geld von Investoren?
Sehr schnell tatsächlich.
Warum?
Das lag daran, dass wir erstens gegeben meines privaten Netzwerks über die Jahre schon mit vielen Operatoren und VCs im Austausch waren. Also eigentlich schon ab dem Moment, wo wir entschieden haben, wir wollen was Eigenes starten, Dialoge und Gespräche geführt haben und dann auch teilweise so Co-Creation-Prozesse mit Early-Stage-Funds gemacht haben. Aber vor allen Dingen lag es daran, dass Max, Robert und ich am Anfang unserer Gründungsreise einen offenen Dialog darüber geführt haben, welche Art von Business wir bauen wollen. Du hast ja hier neulich im Podcast über das Thema Buy-and-Build-Modelle, Search-Funds und Co. gesprochen. Es gibt ja so viele Optionen, die man hat. Man kann was bootstrappen, brauchst du gar kein externes Funding erstmal. Du kannst ein Search-Fund oder ein Buy-and-Build-Modell machen. Oder du sagst eben, du baust nur ein Modell, was theoretisch ganz groß werden kann und du willst es ganz schnell machen und dann brauchst du externes Funding. Und wir haben diese Entscheidung bewusst getroffen. Wir haben damals gesagt, wir sind Ende 20. Wir können uns das gut vorstellen, durch diese Reise zu gehen, haben darauf auch Lust. Und in dem Markt, in dem wir waren und in dem wir sein wollten, haben wir dann auch relativ schnell verstanden, das habe ich ja vorhin gesagt, dass wenn du wirklich grundlegend die Prozesse verbessern möchtest und wirklich großen Mehrwert für deine Kunden schaffen möchtest, im Energiespace musst du Energieversorger werden. Und das geht nicht mit ein paar hunderttausend Euro oder gebootstrapped. So haben wir zumindest keine Perspektive gesehen. Und deswegen haben sowohl unsere individuelle Präferenzentscheidung sowie dann auch das Geschäftsmodell und unsere Unternehmensvision dazu geführt, dass wir schnell gesagt haben, wir brauchen Geld.
Und das ging dann einfach, weil ihr Netzwerk habt? Oder?
Einfach war das überhaupt nicht. Also ich sag mal so, was einfach war, was heißt einfach? Also was schnell ging, war eben an die ersten paar hunderttausend Euro Business Angel Money ranzukommen. Ja, wegen Netzwerk, wegen Vorerfahrung. Also die ersten Investoren waren meine vorherigen Chefs aus Startup-Stationen. Also Anna Alex, die du ja auch kennst.
Hier im Podcast gewesen.
Genau, auch hier im Podcast gewesen. Hatte damals Planetly dann verkauft. Ich war einer ihrer ersten Interns bei Outfittery, direkt nach meinem Abi mit 18. Wir waren seitdem im engen Austausch. Und als sie dann mitbekommen hat, dass ich in diesem Space, im Cleantech-Space, was gründen möchte, hat sie relativ schnell committed und hat gesagt, du / dein Team mit der Idee in dem Space, ich bin dabei. So, sie war die Erste, die committed hat. Darauf folgten dann Julian Teike, ein ehemaliger Chef von WeFox und Dein Deal und so weiter und so fort. Und das war erstmal gut. Das war ein Hammerstart. Und dann, was in Anführungszeichen daraus dann ganz natürlich resultierte, war, dass viele VCs Interesse hatten, mal mit uns zu sprechen, zu verstehen, was machen wir. Aber man muss sich mal zurück in die Zeit versetzen. Es war Ende 22, da ging gar nichts. Also das war Krisenzeit, kaum VCs haben investiert. Und der Markt für echtes Pre-Seed-Investing, also Million-Dollar-Checks auf Pitch-Deck und Ideen in Deutschland, ist ein relativ kleiner Markt. Da gibt es eine Handvoll VCs, die das wirklich machen. Ansonsten Es gibt viele, die sagen, dass sie es machen, aber wenn die Pre-Seed-Investing meinen, dann meinen die eigentlich Seed-Investing. Also erster Proof of Concept, erste Kunden, MVPs schon da, solche Sachen. Ja, das ist typischerweise nicht zwingend
Pre-Seed. Wie qualifizierst du in dem Moment, mit wem du reden solltest, mit wem nicht? Machst einfach Reference und sagst, okay, das habe ich über die Zeit gelernt, weil es gibt genug, die jetzt zuhören und nicht wissen, wen wir meinen.
Ja, also das ist extrem wichtig und das habe ich heute auch gelernt, dass du Fundraising extrem strategisch angehst. Das ist eine Kunst, absolut, und eine Science irgendwo. Und das mache ich heute natürlich ganz anders, wenn wir unsere Runden raisen, als wie wir es damals gemacht haben. Wir sind damals eher in den Prozess geslided. Das würde ich niemals empfehlen. So, du musst als Gründer immer in charge sein of the Fundraising-Prozess. Also mit wem du sprichst, wann du mit den Leuten sprichst, was du mit denen besprichst, das kann sich nicht ergeben. Die Leute können nicht einfach Calls mit dir schedulen oder anfragen und du gibst nach und fügst dich dem dann. Aber dazu vielleicht später mehr.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
Genau. Ja. Wir wussten es damals nicht. Also, dass wenn wir in einem Meeting waren mit einem Investor, dass der eigentlich nicht wirklich für unsere Stage oder unser Thema relevant ist. Und wir haben dann viele, viele Gespräche geführt und waren dementsprechend auch enttäuscht, so viele Absagen zu bekommen. Ja. Und es war alles andere als einfach diese Runde auf die Beine zu stellen. Like I said, das war Ende 22. Kaum Investoren in Deutschland und Europa hatten wirklich Erfahrung im Energy Space. Das hat sich ja jetzt stark verändert in den letzten Jahren. Kaum Investoren in Deutschland machen auf Pitch Deck und Team Basis ein Multimillion Euro Investment. Und schon gar nicht mitten in der Krisenzeit. Und wir haben dann auch noch geraced kurz vor Weihnachten, wo dann diese berühmte Valley of Death für einen Fundraising Prozess loomt, nämlich die Weihnachtsferien. Also es war überhaupt nicht einfach. Und wir haben das Termsheet dann tatsächlich, ich glaube, am 22. Dezember kurz vor Weihnachten bekommen. Und die Tage vorher waren schon ein Zittern, auf jeden Fall.
Hättet ihr genug Geld gehabt, um das einfach durchzustehen bis in Januar rein? Oder war das kurz auf knapp?
Nö, wir hatten ja schon ein paar hunderttausend Euro Angel Commitments gesammelt. Das war okay. Wir wussten, dass bei uns jetzt nicht die Lichter ausgehen würden an Weihnachten. Wir hatten ja auch noch kein Team, wir hatten auch noch keine Gehälter. Es waren ja wirklich nur wir drei. Das ist ja genau der Punkt. Das war jetzt nicht das Thema, aber wir wussten halt, bei dem, was wir vorhaben, würde es relativ tough werden, langsam zu starten. Wenn du keine Perspektive darauf hast, wie du diese paar hunderttausend Euro alleine für diese regulatorischen Prozesse und den Aufbau finanzieren würdest, wenn du nicht das Gefühl hast, dass die VC-Landschaft hinter so einem Approach steht und bereit ist, das zu funden und darauf auch Appetit hast, was sagt es dann aus über die Jahre, die folgen werden, die ja noch kapitalintensiver werden würden?
Jens Lapinski hat letztens hier gesagt, Angel Invest, wenn du es in der heutigen Zeit nicht schaffst, irgendwie Geld von Investoren zu bekommen, dann machst du irgendwas konsequent falsch, weil es gibt so viel Geld im Markt.
Ja, interessante Aussage. Ich glaube, der Markt ist wieder sehr lebendig, aber das war ja halt Ende 22 überhaupt nicht. Ja.
Das stimmt. Und als VC hat man auch immer noch mal einen Tick leichter reden, auch wenn ich Jens sehr schätze, der ja auch einen sehr guten Ruf genießt. Um darauf kurz noch bei der Runde zu bleiben, die wir gerade besprechen, ihr habt ein Termsheet bekommen vor Weihnachten?
Ein Termsheet vor Weihnachten.
Was habt ihr damit gemacht? Weil was ich glaube, was du nicht gemacht hast, ist, das einfach zu unterschreiben und zu sagen, go. Dementsprechend, lass mal ganz kurz das noch ausklamüsern.
Ja, das war zum Glück ein Anfängerfehler, den wir nicht gemacht haben. Also wir haben nicht einfach nur gesagt, Hammer, wir haben ein Termsheet bekommen, zack, let's sign it und let's go.
Ganz kurz, Termsheet für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, trotzdem ist am Ende quasi ein Letter of Intent eines Investors, wo du siehst, zu den Konditionen würde ich so und so viel Geld investieren, Unterschrift des VCs, dann kannst du deine drunter setzen und sagen, dann ist es nicht perfekt rechtlich bindend, aber es gehört sich nicht, das dann nicht zu machen. Dementsprechend unterschreibst du das nicht, ohne vorher das zu machen, was David jetzt erzählt.
Absolut. Und wenn du ein Termsheet erhältst, dann solltest du dich dafür bedanken, es auch wertschätzen und dem Respekt zollen, weil es ist ein krasses Commitment und ein Sign of Faith. Aber du sollst dann auch sagen, vielen Dank und ich bewerte das jetzt und ich nehme mir dafür jetzt mal Zeit. Ja, das ist eine fundamentale Entscheidung. Man sagt scherzhafterweise immer, das ist ein bisschen wie eine Ehe, weil wenn du einmal mit einem VC zusammenarbeitest und der einmal Gesellschafter deines Unternehmens wird, dann ist die Trennung auch nicht so einfach. Was machst du dann? Du berätst dich, du machst also DD, Due Diligence auf dieses Team, auf diesen VC. Du fragst dich, ob du mit dem arbeiten möchtest. Du musst natürlich checken, ob du Alternativen hast, sonst ist das Ganze ein bisschen witzlos, aber du musst parallel auch das Termsheet legally prüfen. Das heißt also, du holst dir eine spezialisierte Gesellschafts- und VC-Rechtskanzlei, die tagtäglich Termsheets prüft. Also ich würde auf gar keinen Fall zu irgendeinem Haus- und Hofanwalt gehen, sondern es muss wirklich ein Profi sein. VCs haben auch keine Lust, Termsheet-Verhandlungen und Vertragsverhandlungen mit Leuten zu führen, die das nicht tagtäglich machen. Und dann gehst du in die Verhandlung. Absolut. Ja, wie bei jeder anderen Verhandlung. Es ist natürlich ein ganz anderer Prozess, wenn du Alternativen hast, wie wenn du keine hast.
Ja. Was machst du, um Alternativen zu bekommen? Ja, vor allem, wenn du es am 22.12. bekommst.
Naja, also erstmal, du solltest dir als Gründer niemals die Pistole auf die Brust setzen lassen. Das heißt, das solltest du einfach kategorisch nicht akzeptieren. Also es gibt diesen Begriff des Exploding Term Sheets, bedeutet, da ist eine Deadline drauf und manche VCs versuchen dich dann da rein zu pressuren, dass du halt eben nur ganz kurze Zeit kriegst, dich zu entscheiden, ob du es machst oder nicht und behaupten dann, wenn du bis dahin nicht zusagst, dann ziehen sie das Termsheet, lassen es explodieren und dann stehst du ohne da und es kreiert natürlich Panik, vor allem bei unerfahrenen Gründern oder je nach deiner Verhandlungssituation kann es ja auch wirklich dann legitim sein, Panik zu haben. Du solltest dich natürlich in eine Position versetzen, dass du weitere Termsheets kriegst. Das heißt, idealerweise die Prozesse mit anderen Fonds dann beschleunigen und eben auch transparent spielen, dass du Termsheets hast. Idealerweise ist es ein attraktives Termsheet, was du tatsächlich auch annehmen könntest. Und dann versuchen eben in der Zeit, die du hast, noch weitere Optionen zu erhalten. Also VCs nennen das Termsheet-Shopping, das sollst du jetzt natürlich nicht machen, du kannst jetzt nicht das Termsheet nehmen und es an die 5 anderen Fonds, mit denen du noch in Verhandlungen stehst, schicken und sagen, hey, das sind die Terms, kannst du das schlagen? Das wäre ein hartes No-Go, aber at the end of the day ist es so, es gibt Prozesse, die laufen vielleicht noch, manche VCs haben sich vielleicht noch nicht committed und da musst du ganz klar signalisieren, Leute, so, ihr habt jetzt noch x Tage Zeit, entweder wir kommen jetzt hier an den Punkt, wo ihr sagt ja oder nein oder es entscheidet sich dann eben von alleine.
Wie lange x Tage, also wie viel sind x Tage angebracht? Sind x Tage 3 Tage? Sind x Tage 7 Tage? Könnte es 3 Wochen sein? Wann wird es auch irgendwo frech gegenüber demjenigen, der sagt, hey, ich würde das gerne mit dir machen?
Ich glaube, in Ausnahmefällen könntest du es länger als 2 Wochen ziehen. Alles unter einer Woche fände ich aber auch wieder extrem frech und unprofessionell. Mhm. Ja. Und da deswegen, ich habe ja vorhin angesprochen, wie wichtig es ist, im Fundraise einen professionellen Prozess zu fahren und was alles dazu gehört, darüber können wir noch reden, aber deswegen ist es so wichtig, das auch zu timen. Du darfst halt, selbst wenn es ein geiles, ein First-World-Problem ist, du darfst halt nicht in die Situation kommen, wo du ein Termsheet kriegst, weit bevor alle anderen VCs an dem Punkt sind, eins zu legen, weil du dann halt genau in so einen Short-Squeeze kommst, wo du möglicherweise gepressured bist, eine Entscheidung zu treffen, die rückwirkend suboptimal wäre. Ja. Also ich denke, du sollst immer mindestens eine Woche haben von einem fairen Investor, um mal das Termsheet prüfen zu lassen, die References einzuholen und dann beginnt ja oft auch so ein gleitender Prozess. Also es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du sagst, ich will das mit dir machen, aber ob du jetzt mein neuer Lead-Investor bist oder ob du der Co-Lead bist oder ob ich dir vielleicht eher eine Follower-Position in der Runde gebe, die ich im Rahmen eines Syndikats oder Conglomerates aus mehreren Investoren forme, das zieht, kann sich ja dann auch teilweise noch über Wochen ziehen.
Simon Schminke, Creandum, hat mal gesagt, wenn du in die Situation kommst, zum Beispiel, dass du ein Termsheet bekommst und du hast noch nicht mit den Investoren gesprochen, die du wirklich haben willst, weil ja viele auch sagen, ich fange jetzt erstmal an, pitch jetzt erstmal die C-Investoren in meinem, also wo ich sage Priorität und Fit vielleicht C, will mal meinen Pitch üben und so weiter, dann mache ich B. Und er sagt, wenn du das nicht richtig hinbekommst, dass du dann alle eigentlich schon an dem Punkt hast, dass sie innerhalb der nächsten Zeit von es ist jetzt ein Pitch-Deck da bis hin zu es, ich muss mich auch irgendwann entscheiden, dass sie nicht so aufgewärmt sind, dass das funktionieren kann, dann hast du auf jeden Fall was maximal kategorisch falsch gemacht.
Ja.
Das muss man, glaube ich, einmal dazu sagen, dass man zwar, es gibt, glaube ich, verschiedene Arten von, wie fange ich an, wie strukturiere ich, aber am Ende muss ich gucken, so, hey, ich muss schon schauen, dass die Leute, die ich wirklich dabei haben will, auch davon wissen und auch die Chance haben, da einen sinnvollen Prozess zu fahren und ich denen nicht dann im Umkehrschluss die Pistole auf die Brust setzen muss, weil ich selber vorher was verkackt habe.
Absolut. Und es wird auch nicht funktionieren, weil die richtig guten Fonds, die AAA-Fonds, die sind alle beschäftigt, die fliegen in der Weltgeschichte rum. Und wenn du denen am Freitagnachmittag sagst, hey, by the way, wir haben noch nicht gesprochen, aber ich habe jetzt ein Termsheet und ich habe 4 Tage Zeit, wollte noch in den Prozess einsteigen, dann schaut es halt ein VC-Partner an und er denkt sich, wenn du nicht gerade das heißeste Ding auf der Welt bist, dann denkt er sich so, meh, will ich jetzt meine Hochzeit am Wochenende absagen oder ähnliches, um das Ding durchzuarbeiten? Im Zweifelsfall sagt er dann einfach, you know what, so, wir steigen nicht mehr in den Prozess ein.
Lass uns doch nochmal über die Vorbereitung einer Runde sprechen. Man muss dazu sagen, ich glaube, das einmal weitergesponnen. Habt ihr am Ende das erste Termsheet genommen oder hattet ihr dann weitere und da war was Besseres dabei, wo ihr sagt, der Partner hat besser gepasst oder habt ihr ein Konglomerat gebastelt?
Wir haben das erste Termsheet weiterverhandelt. Mhm. Das war Speedinvest, ein super Investor, mit dem wir auch nach wie vor sehr glücklich sind und die auch dafür bekannt sind, typischerweise auch im ersten Aufschlag sehr faire Termsheets zu legen. Das heißt, wir haben das Termsheet weiterverhandelt und Speedinvest war damals dann auch unser Lead-Investor, aber wir haben dann ein Konglomerat gebaut, unter anderem mit Magnetic, David Roskamp, der ja auch schon hier war, den du ja auch kennst, und dann halt die Runde nochmal deutlich attraktiver gestaltet. Und das war dann so ein, wegen der Weihnachtsunterbrechung, ein mehrwöchiger Prozess. Aber klar, wir haben viel gelernt seitdem, ja. Und heute machen wir alles ein bisschen anders.
Und zuletzt habt ihr eine Series A über Series 20 A. Millionen. Also mit mehr als 20 Millionen.
Ja, genau.
Nicht, dass du jetzt denkst, über 20 Millionen beschreibt. 20 Millionen. Ja, mit mehr als 20 Millionen Euro gemacht. Da passiert auf jeden Fall gerade oder ist viel passiert, deswegen glaube ich, kann man da einiges draus lernen. Wenn du eine Runde vorbereitest, ich glaube, wir müssen gleich mal differenzieren, wie sich eine Pre-Seed von der Series A unterscheidet, aber lass mal erste Finanzierungsrunde nehmen. Was muss ich vorbereiten? Wann bin ich überhaupt ready dafür? Welche Gedanken muss ich mir gemacht haben?
Ja, ist interessant, weil ich meine, wir haben jetzt gerade die Series A geraced und eine Pre-Seed zu raisen ist schon was anderes, ne? Das heißt, ich versuche mich jetzt so ein bisschen da rein zu versetzen, wie wir das damals gemacht haben und was ich heute anders machen würde in Hinblick auf eine Pre-Seed. Also ich denke nach wie vor, du musst eine super Story erzählen können. Das heißt, du musst genau wissen, was du machst, in welchem Markt. Du musst extrem sprachfähig sein. Die sogenannte Equity Story, die muss sitzen. Und ich bin auch ein riesen Verfechter davon, dass du ein Bombendeck haben musst. Ja, und das muss nicht nur inhaltlich gut sein, sondern es muss auch gut aussehen. So. Sieht nicht jeder so. Wir investieren recht viel Zeit da rein, wie Sachen aussehen und wie sie wirken. Und es gibt auch Leute, die raisen Bombenrunden ohne Decks. Ja, aber man kann sich halt nicht immer an diesen Beispielen orientieren. Meine Perspektive auf fast alles im Leben ist immer, ich will sicher gehen, dass ich mich so vorbereite, dass ich die Wahrscheinlichkeit maximal erhöhe des Erfolgs. So.
Würdest du dich wohlfühlen, dein Pre-Seed oder Seed-Deck zu teilen?
Wir haben uns ganz bewusst entschieden, das nicht zu machen.
Ah,
ich kann auch sagen, warum. Weil es gibt ja Business Insider zum Beispiel, die ja dann so gerne Folien zeigen und ähnliches. Wir haben im ersten Pre-Seed den Fehler gemacht, dass wir ganz klassisch naiv gesagt haben, hier ist eine PDF und die haben wir halt an die Fonds geschickt.
Ah ja, hat sie inzwischen personalisiert, in das nicht weitergeschickt werden kann, oder?
Ja, wir machen das halt online über DocSend, weil dieses Deck, das kann man auch als Kompliment nehmen, aber rumkursiert ist bis zum geht nicht mehr. Das heißt, es lag bei jedem auf den Tisch. Auch bei den Fonds, die am Ende in Konkurrenten investiert haben, auch bei unseren Konkurrenten, auch bei großen Konzernen, mit denen wir heute konkurrieren. Es hat wirklich jeder in seinen Unterlagen. Und dieses Deck damals, wie ich ja schon gesagt habe, ist nach wie vor super ähnlich zu dem, was wir machen, unsere Gedanken daran ausgelegt, unsere gesamte Vision. Und es hat mich dann irgendwann so krass gewurmt, dass ich mir halt gesagt habe, so, nee, es ist nicht meine Aufgabe als Gründer, meine ganzen Competitor und allem, die vielleicht überlegen, Competitor zu werden, aufzuschlauen und alle meine Insights mit ihnen zu teilen. Ich weiß auch, und das hat sich auch manifestiert, dass am Ende des Tages ist es Execution, das gewinnt und nicht die schlaue Idee. Aber wenn du jemandem ein extrem detailliertes, langes Deck zur Verfügung stellst, mit allem, was getan werden muss, was dein Plan ist und Co., das ist nicht unbedingt förderlich. So, und deswegen würde ich das heute ganz anders handhaben, deswegen handhaben wir das auch heute anders mit so Stage Gates, teilen nicht jedem immer alles auf einmal, Datenräume und Co. Aber zurückkommend auf, was macht man, um eine gute Pre-Seed vorzubereiten? Bei einer Pre-Seed hast du keinen großen Datenraum. Bei einer Pre-Seed hast du noch keine große Traction, die du aufbereiten musst, große Financial Models, die deine Past Traction reflektieren. Du hast ein hoffentlich extrem gutes Pitch Deck mit einer ganz klaren Equity Story. Du hast hoffentlich schon erste namhafte Angel-Investoren gewinnen können, die eben auch als Proofpoint agieren können. Vielleicht hast du schon erste potenzielle Kunden oder Letters of Intent, all diese Sachen gehören zu einer Vorbereitung von einer Runde. Anna Alex hat mir mal beigebracht, dass es schon sehr förderlich ist, wenn du klar abgesteckte Founder Responsibilities hast. Das haben wir damals deswegen auch gemacht auf ihren Rat hin. Und du musst natürlich die Runde und die Investoren gut vorbereiten. Und das ist das, was wir da vorher gerade angesprochen haben. Also mit wem will ich wirklich reden? Wer kommt in Frage? Wer kann wirklich investieren, damit du deine Zeit nicht verschwendest?
Machst du oder unterscheidest du zwischen einem Short Deck und einem Long Deck? Also ja. Malte Kosub von Paloa hat das zum Beispiel gesagt, dass er sagt, so, wir haben einen Short, also wir haben, wobei anders, er hat einen Story Deck, wo es wirklich eine Story ist, wo er sagt, ich habe vielleicht auch 100 Slides und manchmal steht nur ein Wort drauf. Und dann habe ich irgendwie ein Deck, was dann quasi wirklich für den, das ein Send-Out Deck und ein Story Deck. So rum hat er unterschieden. Nicht Short Deck, Blurb, Teaser und Ding, das vielleicht auch noch, aber.
Also, das ist eine ganz spannende Diskussion. Ich und wir als Team, wir waren ja Unternehmensberater und als Unternehmensberater brauchst du ja das, was wir liebevoll Beraterdecks nennen. Das heißt extrem vollgeklatscht mit Informationen, Zahlen, sehr hohe Informationsdichte, nicht sehr einfach aufzusaugen und schon gar nicht geeignet dafür, um toll zu präsentieren. Warum? Weil es dient ja auch als Ergebnisunterlage. So, wenn du eine Story erzählen willst als Gründer, ist was anderes. Du musst Klarheit haben, ja, es muss visuell ansprechend sein, du musst die Leute abholen, die dürfen nicht abgelenkt werden. Das heißt, wie bringst du das jetzt beides ins Gleichgewicht? Wir machen es so, dass wir mit einem Short Deck arbeiten. Das ist der erste Stage Gate. Das heißt, wenn wir glauben, der Investor ist relevant, wir gecheckt haben, dass er nicht in unseren Konkurrenten investiert hat und wir wollen, dass er sich unser Thema anschaut, dann können wir das teilen. Da stehen dann auch noch keine extrem sensiblen Daten drin. Es beschreibt, wer wir sind, wo wir stehen, was wir machen etc. Und so kann man ganz gut gestaffelt vorgehen. Was wir tun mittlerweile, und das haben wir auch schon, das haben wir in allen Runden gemacht, ist, dass wir aber einen sehr detaillierten Appendix haben, da kommen dann die Berater in uns raus, wo wir dann wirklich viel Background-Informationen noch zur Verfügung stellen und dort dann auch Links zum Beispiel zu Loom-Videos, zu Software-Tools und allem zur Verfügung stellen, wo du dann eben auch merkst, dass die Dinge, die wir im Short-Tag beschreiben, dass die halt fundiert sind, dass es da noch Backup gibt. Und man kann dann sogar natürlich auch noch Links und Querverweise vom Short-Deck auf den Appendix machen und ähnliches. Also so arbeiten wir typischerweise.
Okay. Das heißt, ihr habt verschiedene Decks für verschiedene Stages, wie du angesprochen hast. Und je weiter ich komme, desto mehr kriege ich dann die detaillierten Infos inklusive allem weiteren. Und wenn du jetzt zum Beispiel erstes Meeting mit jemandem machst, also du hast qualifiziert, dass du mit dem reden willst, was sind Dinge, die du auf keinen Fall machst und was sind Dinge, worauf du achtest? Weil das eine ist, will der Investor nochmal mit dir sprechen? Das andere ist, willst du nochmal mit dem Investor sprechen?
Ja, das Beraterantwort, das kommt extrem drauf an, ja. Also wir sind jetzt, nochmal um die Annahmen klarzustellen, wir sind jetzt im Fundraise-Prozess, ja. Es geht jetzt wirklich los, ich bin ready to raise. Ja. Ich sag mal so, idealerweise ist es kein Cold-Cold-Meeting, im Sinne von, es ist aufgewärmt, vielleicht kennst du die Person schon, hast sie mal kennengelernt, hast eine warme Intro bekommen. Die Person sollte schon wissen, wer du bist und was du machst. Ja, das heißt so, wenn die Person sich in den Call einwählt, keine Ahnung hast, wer du bist und was du machst, dann ist schon mal vorher was falsch gelaufen. Das heißt, du kannst theoretisch einen Pre-Send schicken, je nachdem, wie heiß du auf den Fonds bist und wie wichtig du ihn erachtest, damit du einfach gleich im ersten Call eine viel wertvollere Diskussion führen kannst. Ich denke, der erste Call, der geht vor allen Dingen darum, die Leute zu begeistern und hungrig zu machen auf mehr. Weil je nachdem, ob du gleich mit dem Partner sprichst oder du vielleicht mit einem eher Junior-Investment-Team-Member sprichst, geht es ja vor allen Dingen dann darum, dass die den Prozess starten. Als VC ist es deine Aufgabe, Nein zu sagen. So viel habe ich mittlerweile schon gelernt, weil du hast nur so und so viel Zeit. Und du musst jetzt dafür sorgen, dass wer auch immer es ist, dem du da gegenüber sitzt, dass der eben sagt, das könnte wirklich spannend sein. Damit beschäftige ich mich jetzt und ich glaube, das ist die Zeit meiner Teammitglieder wert. Das ist deine Aufgabe. Es ist nicht deine Aufgabe, zu einer Ja-wir-investieren-Entscheidung zu kommen. Das heißt, was willst du machen? Du willst eine Story erzählen, die compelling ist. Du möchtest demjenigen das Gefühl geben, dass du weißt, was du tust, dass du dich auch gut vorbereitet hast über die Person. Also du musst kompetent drüber wirken, du musst entsprechend inspirieren mit einer großen Vision, Appetit erzeugen, all das.
Und ich glaube, so, wir haben gerade gesagt, du könntest einen Pre-Send schicken. Was machst du, also gehst du aus dem Termin zum Beispiel raus, ohne einen zweiten Call zu vereinbaren? Sagst du, das muss ich über eine Mail hinten raus lösen? Im Vertrieb hast du es ja häufig, dass man sagt so, ey, nee, auf gar keinen Fall rausgehen, ohne einen zweiten und ohne den nächsten Termin schon mal zu haben oder klare Verantwortlichkeiten zu verteilen oder ähnliches. Überträgst du als Vertriebler das auch dementsprechend auf den Fundraising-Prozess?
Ja, ist eine lustige Parallele und ich mache ja beides bei uns.
Ja, deswegen.
Und es ist auch in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich, aber die Power Dynamics sind schon ganz andere. Mhm. Wenn ich tagtäglich mein Produkt verkaufe an meine Kunden, dann kaufen die Kunden mein Produkt ja sicherlich nicht aus FOMO. Ja, keiner wechselt zu einem anderen Stromversorger, weil er Sorge hat, dass wenn er nicht zu Traber wechselt, dass dann sein Konkurrent zu Traber wechselt. Das ist eine ganz andere Dynamik. Ja, und bei Fonds ist es so, dass FOMO immer eine gewisse Rolle spielt. So das Gefühl zu haben, hier jetzt an was Heißem dran zu sein, dass man das Ding sich jetzt sichern möchte, etc. Das heißt, wenn ich in einem normalen Vertriebsgespräch mit meinem Kunden zum Beispiel auf jeden Fall sagen würde, ich nagel ihn jetzt fest und I come on aggressive and hard, ich mache jetzt einen Termin aus, etc., um Prozesskontrolle zu haben, das würde ich zum Beispiel bei einem VC wahrscheinlich nicht machen, außer ich bin schon in der finalen Phase, wo es wirklich dann auch logisch und unausweichlich ist, so hart zu sein, weil sonst der Prozess von alleine sich auflöst. Ich würde schon sagen, man macht das Erstgespräch und gibt demjenigen dann die Zeit, intern mit dem Team zu besprechen, ob sie einsteigen möchten und ob sie dann weitermachen wollen.
Okay. Was, also weil wir jetzt nicht den ganzen Prozess in aller Tiefe so besprechen können, als ob er jetzt gerade passiert, was würdest du sagen, sind die größten Fehler oder die Sachen, auf die du achten würdest zwischen Erstgespräch und Closing, um den VC vielleicht nicht zu verlieren? Was sind vielleicht Red Flags, um ihn auszusortieren? Was sind so Punkte, die du in dieser Phase dafür sorgen können, Prozess bricht ab oder Prozess sollte von Gründerseite beendet werden?
Okay, das waren jetzt viele Fragen.
Das stimmt.
Also, wir haben ein extrem komplexes Geschäftsmodell in einem extrem komplexen Markt, den fast keiner vorher kennt und der bis vor kurzem auch noch kein Space war, wo es VCs gab, die sich damit beschäftigen. Mittlerweile gibt es ja viele Energy-VCs und es gibt auch viele Leute bei den Generalist-Funds, die sich schon mal mit Energie und angrenzenden Märkten beschäftigt haben. Wenn, und du musst wissen, in welchem Markt bist du und was weiß der dir gegenüber, und das muss natürlich extrem prägen, wie du dich verhältst. Ja? Was wir gemerkt haben, ist, dass wir einfach viele, viele Leute abgehangen haben. Also wir haben Kenntnisse vorausgesetzt damals, die sie nicht hatten, oder wir haben extrem viel Zeit damit verbracht, dem einen Ansprechpartner dann alles zu erklären und haben uns keine Gedanken darüber gemacht, dass ja eigentlich der Rest des Investmentkomitees uns nicht gegenüber sitzt, dann musst du es alles nochmal machen, oder du verlässt dich darauf, dass diese Person es dann seinem Team erklären kann, hast sie aber nicht entsprechend mit den Materialien ausgestattet. Das ist übrigens sehr ähnlich wie bei einem Sale an ein Unternehmen, wo ja oft der Einkäufer auch nicht alleine entscheiden kann. Ich glaube, wenn du das verkackst, dann kann das wirklich zum Abbruch führen oder dazu, dass dann auch mal vielleicht eine Absage kommt, weil was sie nicht verstehen, können sie auch nicht geil finden. Ja. Du hast mich ja auch noch gefragt gerade, was dazu führen würde, dass wir den Prozess vielleicht abbrechen. Einen Prozess abbrechen als Gründer mit einem guten Fonds machst du natürlich nur, wenn du dir sehr sicher bist, dass du Alternativen hast oder wenn die Person wirklich was macht, was so daneben ist, dass du sagst, selbst wenn ich kein anderes Termsheet kriege, will ich nicht mit denen arbeiten. Das sind ja schon Extremsituationen. Aber wir haben mit der Zeit gemerkt, dass wir nur mit Fonds arbeiten wollen, die verstehen, was wir machen. Und das ist nicht immer gegeben gewesen. Nachvollziehbarerweise.
Fair. Zwei Fragen Richtung Series A. Erstens, Marktumfeld ist ja jetzt doch gerade ein anderes. So als das, was du zum Beispiel zur Pre-Seed beschrieben hast, dass da quasi alles erstmal verhältnismäßig tot war. Wie würdest du aus deiner Erfahrung der letzten Monate die aktuelle Series A-Lage beschreiben?
Also das, was ich aktuell vernehme im Markt und das, was mir VC-Freunde auch sagen, ist, dass der Markt extrem gespalten ist. Also es gibt Spaces, die sind heiß und da passiert viel, da finden große Transaktionen statt, da werden Deals gefundet, Teams gefundet und auch mit guten Bewertungen bezahlt. Und es gibt Spaces, die sind ganz, ganz schwierig. Und das ist ja das so unglaublich Unfaire in diesem Markt, in dem wir unterwegs sind, in diesem VC-Game, dass du halt was gründen kannst, dass es dann heiß und ein paar Jahre später ist der Markt halt super abgekühlt und du hast eigentlich alles richtig gemacht, ja. Es gibt Spaces, die funktionieren gerade gut, weil VCs merken, das funktioniert, die Geschäftsmodelle tragen sich, es gibt eine große Nachfrage, der Markt ist groß, das ist natürlich KI, dazu gehört zum Glück auch Energie, ja, und diverse andere noch.
Ihr habt ja auch KI mit auf der Website stehen, weil es natürlich dann irgendwie auch nochmal das Ganze irgendwie kombiniert und
ja, absolut, aber es ist jetzt auch nicht Marketing-Mumbo-Jumbo, sondern wir machen das ja wirklich und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum diese Runde jetzt gut funktioniert hat. Ich denke, wenn du in einer der Branchen bist, die aktuell gefundet werden und du bist ein gutes Team, du hast Traction etc., dann hast du alle Chancen, aktuell eine gute Series A zu raisen. Aber wenn du halt in einem Bereich bist, der gerade gar nicht geht, dann wird es natürlich schwer, selbst wenn du alles richtig gemacht hast.
Und auch da nochmal anschließend, weil wir gerade über Pre-Seed gesprochen haben, was sind die größten Unterschiede? Ich meine, du hast vorhin mal gesagt, du hast keinen so großen Datenraum, in der Pre-Seed eher einen kleinen, aber was sind so die größten Sachen auch von Dynamiken vielleicht, die sich verändern in sowas wie einer Series A, vor allem wenn es dann natürlich irgendwas ist, was zum Beispiel 24 Millionen Series A sind, was ja jetzt auch nicht, du könntest ja auch eine 8 Millionen Series A machen. So dementsprechend, das ist ja dann schon irgendwie ein bisschen größer gegriffen. Da muss man dann auch dementsprechend ein bisschen schauen. Also was sind da die großen Dynamikunterschiede?
Also Dynamik ist von vielen Faktoren getrieben, unter anderem natürlich Angebot und Nachfrage. Und wenn du eine Pre-Seed raised und du willst eine große Pre-Seed raisen und du bist sehr früh mit dem, was du hast, also Traction, MVP etc., dann hast du natürlich nicht viele Fonds, die es machen können. Das heißt, die Dynamik ist von vornherein schon schwieriger, ja, einfach wegen den Gesetzen von Angebot und Nachfrage. Aber ich glaube, was einem wirklich bewusst sein muss und was wir dann auch über die Zeit gelernt haben, das weiß jeder VC, aber ich bin halt kein VC, ist, dass in der Pre-Seed schauen die VCs natürlich auf ganz andere Sachen als in der Seed und in der Series A und so geht's immer so weiter. Jede Runde hat eine andere Dynamik. In der Pre-Seed zählt das Team und dementsprechend wird das Team auch gewettet und geprüft. Also man schaut eben, gibt es Beweise dafür, dass diese Leute abliefern können, dass die smart sind, ne? Dass wir das denen zutrauen sollten. Dann wird halt auf deine vorherigen Arbeitgeber geschaut, vielleicht auf die Unis, an denen du warst, auf das, was du schon geleistet hast. Man holt sich viele Referenzen ein auf die Gründer. Das bleibt ultra wichtig, Team nach wie vor, aber es kommen halt andere Sachen dazu mit jeder Runde, nämlich zum Beispiel das, was du wirklich schon abgeliefert hast, dann in dem Bereich, deine Traction, also was du erreicht hast. Ne? Das heißt, in der Seed schaut man dann, was hast du zwischen Pre-Seed und Seed erreicht und will das genau verstehen. Aber Vision ist halt immer noch ultra wichtig. So. Und das Spannende ist jetzt, wenn du Richtung Series A und dann irgendwann Richtung Growth Rounds gehst, ist, dass natürlich Vision immer weniger wichtig wird. Es bleibt brutal wichtig, aber deine Traction, deine Zahlen, die Daten, Fakten immer wichtiger werden. Und wenn du eine wirklich große Series A machen möchtest, und unsere war ja auch groß, dann rutschst du halt langsam in den Kosmos der Growth-Investoren. Also die nicht nur Series A's machen, sondern eben auch sich mit vom Skillset her und von der Art und Weise, wie sie arbeiten, zwischen B und C beschäftigen. Und die investieren ganz anders als Pre-Seed- und Seed-Investoren. Und da musst du eine ganz andere Qualität an Datenmodell zur Verfügung stellen können. Die DD, Legal, Financial wird eine ganz andere sein. Und so musst du wissen, auf welchen Prozess du dich einzustellen hast und den dann entsprechend auch vorzubereiten.
Wenn man es zusammenfasst, es switcht ein bisschen mehr von ich als Gründertyp muss überzeugen hin zu
und meine Geschichte muss überzeugen.
Also genau, ich als Gründertyp mit der Geschichte zu wir als Team mit dem, was wir bereits geleistet haben. Natürlich muss ich das immer noch mit Geschichte für die Zukunft aufbereiten und in Perspektive setzen und rüberbringen. Aber ganz hart zusammengefasst switches von Gründerteam auf gesamtes Team, weil es gibt Ergebnisse und die müssen halt gezeigt werden. Die müssen in die Equity Story passen, dass da alles wirklich schon on track ist oder klar ist, was zu verbessern gilt und die Awareness da ist und die Reflexion. Was sich verändern soll mit unter anderem der Series A. Deswegen nimmt man ja auch nochmal Geld auf, weil man weiß, es ist noch lange nicht alles fertig. Um eben, das muss man dann, glaube ich, auch mental als Switch schaffen.
Absolut. Und was wir auch gemerkt haben im Series A Fundraise, ist, dass eben nicht mehr nur noch auf uns als Leadership und Gründungsteam abgestellt wird, sondern Trava wird halt als Firma bewertet. Das heißt also, man schaut eben auch, was für Managementpositionen ist da, wen haben die Gründer schon holen können, sind die Weichen gestellt für die nächste Phase? Weil der Series-A-Investor fragt sich immer, wie wird der Series-B-Investor in anderthalb, zweieinhalb Jahren darauf schauen? Ja? Und traue ich dem Team das zu, jetzt den Wechsel von Gründer zu dann entsprechend auch Manager und Leader zu schaffen?
Wir werden es nicht ganz ausführlich machen, aber weil wir eben über Team gerade sprechen, was sind so die größten Learnings zum Thema Hiring und People?
Also wir sind auf jeden Fall noch dabei, sehr viel zu lernen. Ja, also ich glaube, das wird noch eine lange Reise. Was ich schon gelernt habe, ist die unglaubliche Wichtigkeit von Top-Talent. Also es ist einfach, egal welche Adjektive du benutzt, du kannst es nicht überbewerten, wie wichtig es ist, dass du Top-Leute reinholst. Und du musst alles dafür tun, dass du die besten Leute gewinnst. Das ist das größte Learning. Ja, du kannst keine Kompromisse machen. Es kommt natürlich nochmal auf die Rolle drauf an, offensichtlicherweise. Ein Learning, was wir jetzt schon gemacht haben und ich für mich auch bewerte, ist, wir haben wahrscheinlich zu spät jetzt angefangen, Management aufzubauen. Das hat mein Mitgründer Max zum Beispiel im Tech-Team sehr viel besser gemacht. Der hat dann schon letztes Jahr, Anfang des Jahres, den Prozess begonnen, Engineering Manager zu hiren. Das habe ich in der Commercial Organisation nicht gemacht. Ich habe dann zu lange, wirklich war ich in diesem Founder-Led-Modus, war in diesem Dickicht von Vertrieb, ja, und deswegen sind wir jetzt halt gut beschäftigt damit, diese Org aufzubauen. Wenn ich rückwirkend eine Sache anders machen würde, dann hätte ich wahrscheinlich früher Leader eingestellt.
Warum früher? Also warum hast du nicht zum Beispiel, also oder hast du vorher gerade im Vertrieb dann sowas wie SDR, AEs etc. eingestellt und selbst gemanagt? Oder, weil es gibt ja so diesen Mix aus, wir machen Founder-led Sales und ich hole mir Support-Funktionen, oder wir machen Founder-led Sales und dann hole ich einen potenziellen Head of Sales, der selbst aber noch in the dirt wirklich mitarbeiten kann, und dann baut der sein Team auf. So, welchen der Ansätze hast du gemacht?
Absolut, und wir sind jetzt halt bei dem letzten, aber was ich damit meine, ist einfach, du hast nach Learnings gefragt.
Ja, voll.
Wir haben gelernt, es dauert immer viel länger, als wir dachten. So, das war jetzt wirklich durch die Bank weg beim Thema People, das Learning. So, du musst eigentlich anfangen, eine Rolle zu hiren, wenn du sie eigentlich noch gar nicht brauchst und wenn du dir echt noch Sorgen machst, ob du sie überhaupt brauchst. So, zumindest unter der Grundannahme, dass es weiter so gut läuft mit dem Wachstum und den Finanzierungen. Und das macht es natürlich immer so schwer, weil du willst natürlich nicht Leute hiren, die kündigen dann ihre Jobs, ziehen vielleicht nach Berlin und in 3 Monaten merkst du, das ganze Ding läuft überhaupt nicht so, und Mist, jetzt hast du hier jemanden sitzen und hast gar nicht die Aufgaben und Verantwortung für die Person, die du ihr versprochen hast. Das ist halt ein super schwerer Spagat, den du da hast als Gründer und auch als Person, als Mensch einfach zu managen, ja. Aber das Learning war, du musst eigentlich immer schon hiren für die Org, die du wahrscheinlich in 6 bis 12 Monaten bist. Und das wussten wir halt vor 2 Jahren noch nicht.
Plakative Frage, was ist der beste Kanal für euch, um qualitativ hochwertige Bewerbungen zu bekommen?
Das kommt extrem darauf an, über welche Art von Bewerbung wir reden. Also Tech-Talent zu hiren ist was fundamental anderes, wie Commercial-Talent zu hiren. Und dementsprechend sind die Kanäle auch ganz andere. Also wenn wir jetzt über das klassische so Generalist, Ops, Finance, Commercial, Go-to-Market-Profil reden, dann funktioniert Social Media und Network schon sehr gut. Also über VCs, über Uni-Netzwerke und ähnliches, ja, oder über zum Beispiel Karrierenetzwerke von ehemaligen Arbeitgebern wie den Managementberatungen. Das kann gut funktionieren. Wenn du aber sagst, ich will jetzt ehemalige Vertriebler hiren, die aus einer ganz anderen Bubble kommen, musst du den ganz anderen Kanal aussuchen.
Und dann, weil wir gerade bei Vertrieb waren und das ja dein Steckenpferd ist, du wirst mir nicht alles verraten, weil irgendwo ist es ja auch irgendwo deine Secret Sauce so ein bisschen, aber ein großes Thema ist ja mal erstmal, wo kommt meine Pipeline eigentlich her? Was sind so deine größten Learnings bezüglich, so baue ich Pipeline? The more hands on, the better, aber soweit du dich wohlfühlst, zu teilen.
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, es kommt extrem darauf an, was dein Play ist, welchen Markt du bist, was dein Zielsegment ist. Ja, wir sind in einem Markt, wo erstens das Segment, was wir bedienen, sehr breit ist und es sehr, sehr viele potenzielle Kunden gibt. Es ist natürlich ein komplett anderes Spiel, Lead-Gen und Pipeline-Development, wenn du jetzt eine viel kleinere Anzahl an Target-Customern hast, weil du zum Beispiel B2B Large Enterprise Sales machst oder ähnliches. Ja, wir sind in diesem Mid-Segment, SMB, mit Ausweichungen in manche Richtungen auch. Und wir benutzen deswegen einen Omnichannel-Approach und machen eigentlich fast alles. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja. Und wir müssen jetzt immer besser werden in dem, was wir tun. Und wir sind bei vielen Channels auch noch ganz am Anfang. Aber ich glaube, es gibt keinen nennenswerten oder klassischen Channel, den wir nicht bespielen. Von Cold Mailing über Cold Calling, über Social Media Arbeit, über Webinare, über PR Arbeit, über Network Sales und. Und ich denke, wir müssen auch alles machen. Ja, also wenn wir so ein großes Unternehmen bauen wollen, wie wir es vorhaben, wenn wir wirklich eine European Category Redefining Company werden wollen, dann werden wir jedes Unternehmen kontaktieren müssen, auf welchem Kanal auch immer es funktioniert. Und deswegen machen wir das heute schon so und legen da jetzt eben die Samen für den Aufbau dieser individuellen Kanäle.
Wenn du heute nochmal eine Sales Org von null bauen würdest und sagst, okay, das sind jetzt mal so die ersten 3 bis 5 Tools, wenn ich heute starten würde, was würdest du Gründern raten? Das kann in 3 Tagen anders sein, weil irgendwas Neues rauskommt, aber es ist ja trotzdem immer hilfreich, einfach nur in dem Dickicht an 1 Million Tools so ein bisschen runter zu kondensieren.
Also ich glaube, das, was im Kern steht, ist ein CRM, wie auch immer du das machst. Also ich meine, ganz am Anfang haben wir Kanban-Boards in Notion gemacht und dann relativ schnell haben wir HubSpot eingeführt. Ich glaube, das ist das Fundament, um das sich viel dreht, weil Prozesse einfach so wichtig sind. Ich glaube, auch die Art und Weise, wie Notizen gemacht werden, Deals gemanagt werden, ja, da gibt's ja diverse Tools für. Ich denke, ein ganz wichtiges Tool ist deine Calling- und Dialing-Software und aber auch die Art und Weise, wie du vielleicht Calls recordest und diese Daten dann weiterverwendest, ne? Also, das sind so vielleicht 3 Tools einmal, die jeder haben sollte und jeder benutzen sollte.
Ich find's so spannend, dass jetzt bestimmt jemand hier und denkt sich, ach krass, ich rufe die gar nicht alle mit meinem eigenen Handy an, bis ich begriffen habe, dass Vertriebsteams häufig nicht mit dem eigenen Handy anrufen, sondern halt aus irgendeiner Software heraus, weil sie dann durchklicken können. Tick, 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 tick. Halleluja, mir sind die Schuppen vor den Augen gefallen.
Ja, das sind halt so ganz obvious Sachen, die aber halt nicht obvious sind, wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast. Ja. Ne? Ja, und die, Das wiederum, also Tooling treibt Datenqualität und Datenqualität treibt am Ende Performance. Wenn du Calls nicht logst, wenn du nicht weißt, wann du das letzte Mal mit einem Lead gesprochen hast.
Fair point. Ich glaube, großer Einblick mal so ein bisschen hinter die Kulissen, was bei euch alles passiert. Wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir beide ein Thema finden. Zumindest hoffe ich das. Und bin mal sehr gespannt, wo das alles hinführt. Weil, ja, wenn jemand jetzt gerade grundsätzlich mal das Gefühl hat, hey, wir sind eher in der Größenordnung von wir verbringen und verbrauchen sehr viel Strom, dann wisst ihr jetzt, woran ihr euch wenden könnt. Könnt ihr sagen, gerne, dass ihr den Podcast gehört habt. Am Ende ist David wahrscheinlich die Person, mit der ihr sprecht. Ich verlinke mal dein LinkedIn und Strava in den Shownotes. Ansonsten würde ich fast sagen, überlasse ich dir die letzten Worte für diese Podcast-Episode und bedanke mich ganz herzlich, weil es hat sehr viel Spaß gemacht und freue mich auf jeden Fall, wenn wir das an anderer Stelle wiederholen.
Vielen Dank, Fabian. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Letzte finale Worte in eigener Sache vielleicht. Wir heiern viel, ja, und es gibt ja auch, ich glaube, ganz viele junge Leute, die diesen Podcast hören, die ambitioniert sind, die Lust haben, bei etwas dabei zu sein, was wir glauben, einen komplett riesigen und Dinosauriermarkt redefinieren kann. Also wir haben eine Karriereseite live, wir freuen uns riesig über Bewerbungen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, wer auch immer sich bewirbt und wer auch immer bei uns anfängt, eine extrem spannende Reise bieten können und wir würden uns sehr freuen.
Danke dir.
Danke dir, Fabian.
Ja, ihr habt's gehört. Wer mag und eine Herausforderung sucht, gerne mal bei Trava auf der Careerpage vorbeischauen. Ansonsten fand ich, waren da wirklich spannende Einblicke dabei. Und das klingt so blöd, aber ich habe mich nie damit beschäftigt, wie Strom eigentlich bei uns in der Steckdose ankommt und habe auch den Exkurs zu Beginn genossen, sagen zu können, okay, man versteht das jetzt einen Schritt besser und versteht auch, warum da Optimierungsbedarf ist und wie da Platz für eine Lösung ist, die auch Millionen braucht, um gebaut zu werden. Auch die Parallelen, dass man Lizenzen braucht und alles sind spannend, weil sonst würde man dieses Geschäftsmodell nicht verstehen können, könnte gar nicht die Hypothesen challengen und könnte gar nicht weiter drüber nachdenken. Falls dir die Episode gefallen hat, empfehle sie gerne weiter an jemanden, der oder die sie auch hören soll und lass dem Podcast ein Abo da, egal ob auf Spotify, YouTube oder Apple Podcast, wo auch immer du gerade hörst oder schaust. Von mir bleibt nur Danke zu sagen, dass du zugehört hast. Wenn du Anregungen oder Feedback hast, gerne per LinkedIn an Fabian Tausch. Ansonsten bleibt mir nur übrig zu sagen, bis zur nächsten Episode. Hat mir viel Spaß gemacht und vielen, vielen lieben Dank.